Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Im Jahre 2006 war Diane Setterfield eine der meistdiskutierten Autorinnen der Welt. Da war ihr Debütroman noch nicht einmal erschienen. Der Grund, warum diese englische Akademikerin für so viel Aufregung sorgte, lag an einem Bieterwettstreit, den man sich auf beiden Seiten des großen Teichs 10 Tage lang lieferte. Denn jeder wollte die 13. Geschichte unbedingt als Erster haben, nachdem das Manuskript bei einem Schreibseminar, bei dem es eigentlich um die Frage ging, wie man es schafft, ein Buch zu veröffentlichen, von dem Autor Jim Grace entdeckt worden war. Dadurch wurden einige Verleger aufmerksam. Schließlich ging das Manuskript für unglaubliche 800.000 Pfund in Großbritannien und für 1 Million Dollar in den USA an die jeweiligen Gewinner. Mehrere Übersetzungsverträge wurden gleich mit unterschrieben und von Anfang an standen die Filmemacher Spalier. Das waren Dimensionen, die man bis dahin nur von Stephen King kannte. Einige werden an J.K. Rowling denken, aber die hatte einen ganz anderen Weg zu gehen. Natürlich war das für Setterfield, Lehrerin für französische Literatur und Sprache, ein enormer Erfolg. Denn bis dahin hatte sie nur einige Artikel zur Literaturtheorie in Magazinen veröffentlicht. Allerdings wurde es schnell auch wieder still um die Autorin, die erst 7 Jahre später durch den an Poe angelehnten Roman Aufstieg und Fall des William Bellman von sich hören ließ. Am 1. Oktober 2020 erschien mit deutlicher Verzögerung nun ihr dritter Roman von 2018 auch in deutscher Sprache, woran sich das verhaltene Interesse durchaus messen lässt. Das aber liegt nicht an Setterfield, sondern an der schnelllebigen Zeit, in der so viel Müll alle Kanäle verstopft und immer schneller dem Neuen nachgejagt wird, das in den meisten Fällen ohnehin von minderer Qualität ist.
Diane Setterfield, die 13. Geschichte.
Wir hatten November. Es war noch gar nicht so spät, als ich in die Laundress-Passage einbog und doch schon ziemlich dunkel. Vater hatte Feierabend gemacht, die Lichter im Geschäft ausgeknipst und die Klappläden geschlossen. Nur die Lampe über der Treppe zur Wohnung hatte er angelassen, damit ich mich zurechtfinden konnte, wenn ich nach Hause kam. Durch die Scheibe in der Tür warf ihr heller Schimmer ein blasses Rechteck auf den nassen Bürgersteig, und in dem Moment, als ich, den Schlüssel im Schloss, in diesem Viereck stand, entdeckte ich den Brief. Dieses zweite weiße Karree befand sich unübersehbar auf der 5. Stufe von unten. Ich zog die Tür hinter mir zu und legte den Ladenschlüssel an die gewohnte Stelle hinter Baileys Grundlagen der höheren Geometrie. Armer Bailey! Seit 30 Jahren wurde seine graue Schwarte verschmäht. Manchmal fragte ich mich, was er von seiner Rolle als Ladenschlüsselhüter hielt. Wahrscheinlich hatte er sich für das Meisterwerk, an dem er 20 Jahre geschrieben hatte, ein anderes Schicksal erhofft. Ein Brief. An mich. Das war schon für sich genommen ein Ereignis. Das an den Ecken steife und in der Mitte von seinem dick gefalteten Inhalt gewölbte Kuvert trug eine Handschrift, die dem Postboten einige Mühe bereitet haben musste. Trotz der überschwänglichen altmodischen Schnörkel, besonders an den Großbuchstaben, erinnerte sie mich zunächst an die mühsamen Versuche eines Kindes. Die Buchstaben wirkten ungelenk. Ihre karakeligen Striche verloren sich entweder im Nichts oder gruben sich tief ins Papier. Dem Schriftzug, der meinen Namen ergab, fehlte der Fluss. Vielmehr hatte sich der Schreiber zu jeder Letter, Margaret Leah, einzeln aufgerafft. Doch ich kannte keine Kinder. In dem Moment kam mir der Gedanke, es könnte die Handschrift eines Invaliden sein. Das war ein seltsames Gefühl. Gestern oder vorgestern hatte sich ganz im Stillen eine mir unbekannte Person, ein Fremder, die Mühe gemacht, diesen Umschlag mit meinem Namen zu versehen, während ich meinen alltäglichen Geschäften nachging. Wer mochte dieser jemand sein, der, ohne dass ich etwas davon ahnte, mit seinen Gedanken bei mir war? Noch in Hut und Mantel ließ ich mich auf der Treppe nieder, um den Brief zu lesen. Ich lese grundsätzlich nur in einer sicheren Position. Das mache ich so, seit ich mit 7 einmal auf einer hohen Mauer gehockt und in die Wasserkinder vertieft gewesen war. Damals ließ ich mich so sehr von den Schilderungen der Unterwasserwelt gefangen nehmen, dass ich unbewusst die Muskeln entspannte und, statt schwerelos im feuchten Element zu schweben, das mich in meiner Fantasie umgab, unsanft zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Bis heute kann ich die Narbe unter meinem Pony fühlen. Lesen kann gefährlich sein. Ich öffnete den Brief und zog ein 30 gefalteter Blätter heraus, alle in derselben angestrengten Handschrift. Dank meiner Arbeit habe ich Erfahrung im Entziffern unleserlicher Manuskripte. Es ist nichts Geheimnisvolles dabei. Geduld und Übung machen den Meister. Das und die Bereitschaft, einen schärferen Blick dafür zu entwickeln. Wenn man ein Manuskript studiert, das unter Wasser, Feuer, Licht oder auch nur dem Alter gelitten hat, dann muss das Auge nicht nur die Form der Buchstaben genau erfassen, sondern auch andere Merkmale. Das Gleiten der Feder, den Druck der Hand auf der Seite, ein Stocken im Fluss. Man muss sich entspannen, an gar nichts denken, bis man in einer Art Wachtraum zugleich die Feder ist, die über die Seite eilt, und das Pergament selbst, das die Tinte wie ein leichtes Kitzeln spürt. Dann kann man es lesen. Die Absicht des Schreibers, seine Gedanken, sein Zögern, seine Sehnsucht und das, was er sagen will. Man kann all das so deutlich erkennen, als wäre man das Kerzenlicht, das das Blatt Papier erhält. Nicht, dass diese Handschrift auch nur annähernd so unleserlich gewesen wäre wie manch andere, die ich entziffert habe. Der Brief begann mit einem knappen »Miss Lia«. Danach fügten sich die Hieroglyphen rasch zu erkennbaren Schriftzeichen, dann Wörtern und schließlich Sätzen zusammen, und zwar wie folgt. »Ich habe einmal im Banbury Herald ein Interview gegeben. Ich such's bei Gelegenheit raus für die Biografie. Seltsamer Bursche, den Sie mir da geschickt haben. Obwohl so groß wie ein Mann, war er im Grunde noch ein Kind mit seinem Babyspeck. Linkisch in seinem neuen Anzug. Das gute Stück war braun und hässlich und für einen viel älteren Mann gedacht. Es war so einer, wie ihn eine Mutter für ihren Jungen kauft, der nach dem Schulabschluss seine erste Stelle antritt, in der Hoffnung, er wächst vielleicht noch hinein. Aber bloß weil er die Schuluniform ablegt, ist ein Junge noch nicht erwachsen. Da war etwas in seiner Art, eine Intensität, und ich fragte mich, was führt der wohl im Schilde? Dabei habe ich an und für sich nichts gegen Menschen, die sich der Wahrheit verschrieben haben, wenn man davon absieht, dass diese Zeitgenossen fade sind. Nur wenn sie einen dumm kommen, von wegen Ehrlichkeit und Geschichten erzählen, so wie manche das gerne tun, da hört der Spaß bei mir auf. Im Grunde sind es nicht die Wahrheitsfanatiker, die mir Bauchschmerzen bereiten, es ist die Wahrheit selbst. Welche Hilfe, welchen Trost hat sie zu bieten im Vergleich zu einer Geschichte? Was nützt sie einem im Dunkeln um Mitternacht, wenn Blitze über die Schlafzimmerwände zucken und der Regen mit seinen langen Fingernägeln an die Scheibe trommelt? Nichts. Oder glauben Sie etwa, wenn man vor Angst und Kälte im eigenen Bett zur Salzsäule erstarrt, dass man sich von der beinharten Wahrheit irgendetwas erhoffen darf? Was man in dem Moment braucht, ist der plumpe Beschwichtigungsversuch einer Geschichte, einer Lüge, die einen einlullt und in Sicherheit wiegt. Was das Buch anbelangt, das all diese verrückte Aufmerksamkeit erregt hat, so liefert Zetterfield mit der Geschichte von Margaret Lear einen der faszinierendsten Romane, die in diesem Jahrzehnt herausgebracht wurden. Die zurückgezogene, schlichte Margaret verbringt ihre Tage damit, in der Buchhandlung ihres Vaters zu arbeiten, wo sie ihre Faszination für berühmte Schriftsteller entfacht. Geprägt von der Entdeckung, dass sie mit einem Zwilling an ihrer Seite geboren wurde, dessen Tod ihr das Überleben ermöglichte, lebt sie ruhig und beschaulich, liest unersättlich und schreibt zum Vergnügen gelegentlich an kleinen Biografien. Als sie einen Brief von der legendären Vida Winter erhält, einer Romanschriftstellerin, die dafür berüchtigt ist, mit Journalisten zu spielen und ihre eigene Lebensgeschichte immer wieder neu zu erfinden, steckt darin ein höchst faszinierendes Angebot. Da Vida altert und kränkelt, möchte sie endlich mit ihrer Vergangenheit ins Reine kommen und Margaret ihre wahre Geschichte erzählen. Was folgt, ist ein labyrinthischer Abstieg in die seltsame und erschreckende Geschichte von Vidas Vergangenheit und ihrer bizarren Familiengeschichte. Kritiker haben die 13. Geschichte an die Seite so großer literarischer Koryphäen wie Charlotte Brontë und Daphne du Maurier gestellt und Zetterfields anmutige Erzählstimme herausgestellt. Und natürlich ist dieser Roman eine klug konzipierte Hommage an den klassischen Mystery-Stil und die romantische Gothic-Novel. Jane Eyre ist dann auch das Buch, das Zetterfield in die Handlungssubstanz einwebt und dessen gotische Elemente gekonnt in eine eigentümliche Erzählung von Wahnsinn, Mord, Inzest und dunkle Geheimnisse einfließen. Margaret ist entmutigt, aber Miss Winter lockt sie mit einer unwiderstehlichen Geschichte an. Es war einmal, sagt sie. Es war einmal ein Spukhaus, eine Bibliothek. Es waren einmal Zwillinge. Margaret ist augenblicklich gebannt. Und ein guter Leser ist es ebenfalls. So beginnt also die unglaubliche Geschichte von Angelfield House, der Ruine, in der die Schriftstellerin aufgewachsen ist. Wir begegnen den seltsamen Kindern Charlie und Isabel, deren sadomasochistische Bindung inmitten von Elend und Verwahrlosung aufblühen darf. Noch merkwürdiger sind Isabels Nachkommen, die wilden rothaarigen Zwillinge Adeline und Emmeline, die Amok laufen und sich in einer ganz eigenen Zwillingssprache verständigen. Alle Elemente sind an Ort und Stelle. Das fremdartige Haus, der Formschnittgarten, die alte Bibliothek, treue alte Gefolgsleute und die ständige vage Möglichkeit des Übernatürlichen. Dabei ist der Roman nicht gänzlich ohne Schwächen. Am Ende geht es vielleicht ein wenig aufgesetzt darum, all die losen Enden miteinander zu verbinden. Nichtsdestotrotz ist dieser Roman ein Buch über die Freude an Büchern, ein fesselndes, vielschichtiges Mysterium, das sich dreht und wendet und über den größten Teil seinen recht magischen Zauber entfaltet. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!